knapp Urdorf Süd.
Heute Morgen mit Isabel Meissen wird 8 Grad.
Guten Morgen. Wir schauen zuerst in Richtung Nahost. Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Nun kommt es offenbar zum Gegenschlag. Wir fragen gleich, was man bisher weiß. Und dann geht es auch um die Frage, wie kann das Bergdorf Platten aussehen, wenn es nach dem Gletschersturz wieder aufgebaut ist? Dazu hat die Gemeinde nun erste konkrete Anhaltspunkte gegeben. Mit mir im Studio aus der Nachrichtenredaktion ist Michael Wieler und ich schaue mal aus dem Fenster. Es sieht verheißungsvoll aus, Badewetter.
Ja, so bleibt es auch. Sonnig nämlich heute, meist sonnig und es wird heiß mit 30 bis 33 Grad. Gegen Abend gibt es dann allerdings über den Alpen lokale Schauer und Gewitter.
Die Eskalation beschäftigt. Kommt es zum Krieg vielleicht zwischen Israel und dem Iran? Die Frage stellt sich, nachdem Israel in der Nacht eben über 100 Ziele im Iran angegriffen hat, darunter auch Atomanlagen. Und Israel rechnet mit einem Gegenschlag in den nächsten Stunden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutz zu suchen. Und es sind bereits Drohnen aus dem Iran unterwegs in Richtung Israel. Ich bin verbunden live mit Bert Vogt aus der SRF-Auslandredaktion. Was kann man bisher sagen über das Ausmaß dieses Angriffs?
Ja, Israels Luftwaffe hat diese Nacht mehrere Wellen von Angriffen geflogen. Ziele waren Militäranlagen und eben auch Atomanlagen. Diese wurden auch getroffen. Die internationale Atombehörde etwa hat Angriffe auf die Atomanreicherungsanlagen in Natanz bestätigt. Es gab viele Angriffe auf die Hauptstadt Teheran. Im Visier sind speziell die iranischen Revolutionsgarden und ihre Führung offenbar. Die iranischen Staatsmedien haben bestätigt, dass der Kommandeur der Revolutionsgarde Hossein Salami bei einem der Angriffe umgekommen sei. Zudem wurde auch der Tod des Generalstabschefs Mohammed Bagheri und von zwei bekannten iranischen Atomwissenschaftlern gemeldet. Zusammenfassend kann man wohl sagen, es sind Angriffe, wie sie es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
Das Verhältnis zwischen den Ländern ist längst schlecht. Wie begründet Israel, dass gerade jetzt diese umfassenden Angriffe gestartet wurden?
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte bereits in der Nacht eine Ansprache gehalten. Er sagte, das iranische Atomprogramm stelle eine existenzielle Bedrohung für Israel dar. Die Angriffe seien nun ein entscheidender Moment in der Geschichte Israels und Netanyahu kündigte auch bereits an, die Angriffe würden weitergehen, bis die existenzielle Bedrohung Israels durch den Iran ausgeschaltet sei. Dass es gerade jetzt passiert, hat sicher auch damit zu tun, dass in letzter Zeit sich die Meldungen gehäuft haben, dass Iran sein Atomprogramm laufend ausbaut. Die internationale Atombehörde hatte sich auch besorgt geäußert. Die USA waren in Verhandlungen mit dem Iran, diese schienen aber zu stocken. Aber klar ist, eine solche koordinierte, breit angelegte Aktion, die ist gut vorbereitet. Das war nichts Spontanes von Seiten Israels. Die Regierung hat wohl nur noch auf einen möglichst passenden und wohl auch etwas überraschenden Moment gewartet.
Und nun sind bereits Drohnen unterwegs vom Iran in Richtung Israel. Iran reagiert also. Was heißt das für Israel?
Ja, tatsächlich, das israelische Fernsehen meldet, es seien mindestens 100 Drohnen auf dem Weg von Iran nach Israel. Bis sie ankommen, wird es noch ein paar Stunden dauern. Israel wird natürlich auch versuchen, diese Drohnen abzufangen, was ja auch schon häufig gelungen ist. Grundsätzlich scheint aber auch klar, dass das erst der Anfang einer iranischen Reaktion sein wird. Die Angriffe Israels waren so groß, dass die iranische Führung kaum anders kann, als breiter zurückzuschlagen. In Israel jedenfalls rechnet man ganz fest damit. Im Land wurde bereits vorsorglich der Ausnahmezustand ausgerufen. Das Militär fordert die Menschen auf, nicht ohne triftigen Grund nach draußen zu gehen und sich immer in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Ja, die Befürchtung ist wohl mehr als gerechtfertigt, dass es zu einem größeren und allenfalls auch längeren Krieg zwischen den beiden Ländern kommen könnte.
Informationen von Auslandredaktor Beat Vogt. Schwächt dieser Militärschlag Iran? Allenfalls stark. Davon gehe sie aus, sagt uns Karin Senz, ist freie Journalistin und berichtet über den Iran. Mit ihr hat Tim Eckimann gesprochen.
Allerdings ist natürlich schwer zu sagen, wie stark der Iran jetzt getroffen worden ist. Wir haben es in der Vergangenheit bei anderen Angriffen von Israel erlebt, dass der Iran das in der Regel immer runtergespielt hat. Es hat sich aber dann später herausgestellt, dass beispielsweise der Angriff im vergangenen Oktober wohl schon, zumindest nach Aussagen von Experten, einen Großteil der iranischen Luftabwehr tatsächlich außer Gefecht gesetzt hat. Die Frage ist jetzt auch, wie stark wurden die Atomanlagen getroffen? Die waren ja offensichtlich auch ein Ziel dieses israelischen Angriffs. Da zum Beispiel eben Natanz. Ich bin vor einigen Jahren an Natanz vorbeigefahren. Das liegt direkt auf dem Weg von Teheran Richtung Süden nach Isfahan. Da sieht man eigentlich von Natanz nicht viel. Man sieht nur Militär dort stationiert und ahnt eben, dass die Anlage dort irgendwo sein muss. Sie ist aber, davon gehen Experten aus, etwa 80 bis 100 Meter tief im Berg. Man hat die also so reingebaut, um sie zu schützen. Und bisher ist der Iran eigentlich immer so vorgegangen, dass er ja mit Sabotageakten versucht hat, diese Anlagen anzugreifen.
Mittlerweile habe der Iran Drohnen in Richtung Israel geschickt. Das sagt ein israelischer Militärsprecher. Wie gut ist der Iran aufgestellt?
Das ist für uns extrem schwer nachzuvollziehen, wie der Iran tatsächlich dasteht. Aber es gibt Experten, die sagen, dass der Iran weiterhin über rund 2000 ballistische Raketen verfügt und etwa 4000 Drohnen und Marschflugkörper. Beim letzten Angriff auf Israel, beim Gegenschlag, da soll der Iran rund 300 Drohnen und Raketen eingesetzt haben. Und das war ja offensichtlich nicht effektiv oder so effektiv, wie man sich das vorgestellt hatte. Unter anderem übrigens auch, weil Länder wie beispielsweise Jordanien angeblich eben auch diese Raketen und Drohnen abgefangen haben.
Karin Senz berichtet als freie Journalistin über den Iran. Nun machen wir noch den Blick auf die USA. Die verhandeln ja derzeit mit dem Iran über sein Atomprogramm, gelten auch als Schutzmacht Israels. Welche Reaktion gibt es aus den USA, Michael Wieland?
Es gibt unter anderem ein Statement von US-Außenminister Marco Rubio. Er schreibt, die USA seien nicht am israelischen Angriff auf den Iran beteiligt. Die oberste Priorität der USA sei nun der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region. Und Rubio warnt den Iran, dieser solle keine US-Ziele angreifen. US-Präsident Donald Trump hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert. Er telefonierte aber offenbar mit einem Reporter von Fox News. Laut Fox soll Trump gesagt haben, er hoffe, dass der Iran trotzdem an den Verhandlungstisch zurückkehre und der Iran dürfe keine Atombombe haben.
Und auch deshalb ist und bleibt die Lage angespannt, weil in der Region auch Atomwaffen ein Thema sind. Israel gilt als Atommacht und der Iran wurde gerade mit einer Resolution verurteilt von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Er verletze den Atomwaffensperrvertrag. Und die IAEA beobachtet auch die Lage jetzt. Der Iran hingegen hat gesagt, der Angriff Israels zeige eben genau, dass das Atomprogramm notwendig sei. Jedenfalls gilt, von nuklearer Abrüstung kann derzeit generell keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, laut der internationalen Kampagne gegen Atomwaffen steckten die neuen Atommächte im letzten Jahr über 100 Milliarden Dollar in ihre Arsenale, 11% mehr als im Jahr davor. Fredrik Steiger.
Während auf der diplomatischen Bühne über Atombomben diskutiert, fehlt ein Appell nie. Einen Atomkrieg kann niemand gewinnen und es darf niemals einer geführt werden. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Derzeit rüsten alle 9 atomar bewaffneten Länder kräftig auf. Im 5-Jahres-Vergleich erhöhten sich deren Ausgaben dafür um fast 50%, rechnet ein Bericht von ICAN vor, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten internationalen Kampagne gegen Atomwaffen. Solange auch nur ein einziges Land noch Atomwaffen besitze, drohe früher oder später deren Einsatz, bewusst oder unbeabsichtigt, so ICAN-Chefin Melissa Park.
So long as any country retains nuclear weapons, they are bound one day to be used, by accident or design.
Bereits ein einziger Einsatz hätte katastrophale Folgen für den gesamten Planeten.
Any such use would be utterly catastrophic for life on this planet.
Am meisten investieren die USA in ihr Nuklearsenal. Sie vergrößern es zwar nicht, hingegen modernisieren sie es in hohem Tempo. Genauso wie Russland und weitere Atommächte, auch die europäischen. Am zweitmeisten steckt China in seine Atomwaffen. Dort geht es seit einigen Jahren auch um eine erhebliche Ausweitung der Bestände. Peking will offenkundig seinen Rückstand auf die beiden größten Atomstaaten Russland und USA verringern. Zwar traten mittlerweile rund 100 Staaten dem UNO-Atomwaffenverbot bei, jedoch kein einziger, der selber Atomwaffen besitzt. Solange diese nicht abrüsten, wächst der Anreiz für weitere Länder, sich ebenfalls Nuklearwaffen zuzulegen. Neben dem Iran werden Südkorea, Japan oder Saudi-Arabien häufig genannt.
Fredrik Steiger hat berichtet über die Aufrüstung. Weiter geht's in den USA und mit der Nationalgarde. Diese wurde ja von Präsident Donald Trump geschickt wegen der Proteste nach Los Angeles. Michael Wieland, dazu gibt es jetzt ein juristisches Hin und Her.
Ja, gleich mehrere Gerichtsentscheide gab es in den vergangenen Stunden. Zuerst gab es ein Urteil des Bezirksgerichts in San Francisco. Ein Richter dort sagte, das Handeln von Trump sei illegal. Trump dürfe die Nationalgarde nicht einsetzen und müsse die Kontrolle über sie an Kalifornien zurückgeben. Die US-Regierung ging sogleich dagegen vor und nur wenige Stunden später blockierte ein nächsthöheres Gericht den Entscheid vorerst. Eine Anhörung dazu soll es nächste Woche geben.
Es sind über 240 Menschen gestorben, als in Indien ein Passagierflugzeug auf ein Wohngebiet gestürzt ist. Die Suche nach der Ursache läuft auf Hochtouren.
Inzwischen soll einer der beiden Flugschreiber gefunden worden sein, das meldet eine lokale Zeitung. Der indische Premierminister Narendra Modi hat die Unglücksstelle besucht und die Einsatzkräfte dort. Die Verwüstung, die er gesehen habe, sei erschütternd, schreibt er. Das Boeing-Flugzeug der Air India war kurz nach dem Start abgestürzt. Es sollte nach Großbritannien fliegen. Den Absturz überlebt hat ein Passagier. Neben über 240 Menschen an Bord seien auch viele Menschen am Boden ums Leben gekommen. Wie viele genau, das ist weiter unklar.
Wir bauen unser Dorf wieder auf, wir bauen Platten wieder auf. Das hat der Gemeindepräsident schon kurz nach dem Gletschersturz im Walliser Lötschental gesagt. Und nun haben sich diese Pläne konkretisiert. Am Abend an der Gemeindeversammlung gab es einen ersten Blick auf den konkreten Plan. Gemeindepräsident Matthias Bellwald erklärt, es gehe ganz konkret um zwei Weiler, die man zum neuen Platten ausbauen könnte.
Konkret heisst das, dass wir aus dem bestehenden Weiler Eisen Weissenried und aus einem intakten Dorfkern von Platten die in der nächsten Phase das Dorf wieder aufbauen und die Weiler allenfalls verdichten weiter. Das heisst, dass es da wird Gassen, Winkel, Strassen, Dorfplatz, Kirchen geben. Und für die jungen Leute, die Kinder und Kindeskinder, wird das neue Blatt wird dann für die alte Platte sein.
Gemeindepräsident Matthias Bellwald sagt, auch in 3 bis 5 Jahren schon soll Platten wieder stehen. Regionalkorrespondentin Sabine Steiner war an der Gemeindeversammlung mit dabei. Sandra Wittmer hat sie gefragt, wie realistisch ist dieser Zeitplan?
Wenn man den immensen Schuttkegel sieht, dann ist es erstmal schwer vorstellbar, dass das Leben so schnell wieder nach Platten zurückkehren wird. Der Gemeinderat ist aber überzeugt, dass der Zeitplan realistisch ist. Die ersten Bauarbeiten hätten bereits begonnen. Seit gestern wird zum Beispiel die Kantonsstraße geräumt. Als nächstes dann der alte Dorfkern. Parallel dazu wird die Strom- und Wasserinfrastruktur instand gesetzt und das neue Dorf geplant.
Generell zeigte sich der Gemeindepräsident an der Gemeindeversammlung aber sehr optimistisch. Teilen die Plattnerinnen und Plattner diesen Optimismus?
Ich konnte nach der Versammlung mit Einzelnen sprechen. Die meisten glauben an eine Zukunft Plattens. Sie sind vorsichtig optimistisch, vertrauen ihrem Gemeinderat. Das haben mir alle versichert. Interessant zu sehen war, wie sich die Stimmung im Laufe des Abends verändert hat. Bei der Begrüßung war die Stimmung gedrückt. Die Menschen haben sich umarmt, es wurde auch geweint. Die Menschen leben ja nun verstreut im Lötschental, aber auch außerhalb. Und für diese Versammlung sind sie zusammengekommen. Das war für viele sehr emotional. Im Verlauf der Versammlung, so mein Eindruck, haben die Menschen etwas Hoffnung geschöpft, dass es eine Zukunft für sie und ihr Dorf gibt. Sie haben den Worten des Gemeindepräsidenten sehr aufmerksam zugehört und am Schluss sind alle aufgestanden und haben sehr lange geklatscht.
Regionalkorrespondentin Sabine Steiner. Und nun geht's noch um Zürich, respektive um das, was am Abend dort passiert ist. Es hat Ausschreitungen gegeben.
Und zwar bei einer unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration. Die Stadtpolizei schreibt, mehrere hundert Demonstrierende seien durch Zürich gezogen. Sie hätten Blockaden aufgebaut und Container angezündet. Und sie hätten die Polizei mit Steinen, Pyrotechnik und Flaschen angegriffen. Die Polizei sagt, sie habe Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot eingesetzt und 11 Personen festgenommen. Und noch die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 0,2% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 1,1%. Der Euro wird zu 93,47 Rappen gehandelt. Der Dollar zu 80,98 Rappen.
Informationen von heute Morgen. Verantwortlich ist Philipp Erath. Die Zeit 14 nach 8.
Und mal schauen aufs Wetter mit dem Jürg Ackermann von SRF Meteo.
Heute gibt es grundsätzlich nochmal einen sonnigen und heissen Tag. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 30 bis 33 Grad. Über den Alpen gibt es zum Teil grössere Quellwolken und gegen den Abend isolierte Hitzegewitter.
SRF 1 Espresso.
Ein Online-Shop verkauft an einem Jugendlichen frisch-fröhlich Snus. Dabei gibt es in der Schweiz Tabak erst ab 18. Der Shop müsste darum eigentlich mit einer Strafe rechnen. Bleibt im Moment aber Theorie. Schauen wir gerade an. Und dann testen wir Gravelbikes. Die Rennvelo für Strassen und holprige Wege. Erfreulich, ein Abschiffer hat es nicht gegeben. Ich bin Stefan Wüthrich. Guten Morgen miteinander. Ja, dass Teenager zum Teil Sachen machen, was sie gescheiter nicht würden oder was sie nicht dürfen, das ist nichts Neues. Machen tun sie es trotzdem. Zum Beispiel im Internet Zigaretten oder Tabak bestellen. Ganz konkret haben wir es von Snus, also von diesen Tabaksäckli für ins Maul. Bekommen Jugendliche ganz einfach mit ein paar Klicks online. Dabei dürften die Läden das nur an Erwachsene verkaufen. Steht so seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr im Gesetz. Vielen Online-Shops ist das aber offenbar wurscht. Der 16-jährige Oliver hat einmal bei der Firma Snus Trend ganz easy können bestellen. Seine Eltern finden es schwierig.
Weil wir der Überzeugung sind, dass auch ein Online-Shop muss gewisse Altersdatenüberprüfungen machen muss.
So sagt sie uns seine Mutter, wir sagen ihre Eva Bachner. Und sie hat völlig recht, Shops müssen das Alter kontrollieren. Von dem ist Snus-Trend aber weit, weit weg, sagt Luca Fuchs vom Espresso-Team.
Etwa 35 Dosen Snus bestellt der Sohn von Eva Bacher. Für sich und seine ganzen Kollegen, alle noch nicht 18. Als seine Eltern das merken, nehmen sie sich ihren Sohn, wir sagen ihm Oliver, zur Brust. Er sagt ihnen,
das kann ich im Internet kaufen. Ich muss nur sagen, ja oder nein, ob ich 18 bin.
Und tatsächlich, bei Snus-Trend ploppt einfach ein Fenster auf, wo die Kunden müssen anklicken müssen, ob sie erwachsen sind. Logisch klicken da Jugendliche auf Ja. Später müssen sie noch ein Geburtsdatum angeben. Irgendeine Kontrolle gibt es aber nicht. Und voilà, schon kommt das Zeug zu ihnen heim. Und sie klemmen sich die Tabakbeutel unter die Oberlippe. Das Problem, es kann Krebs auslösen, das Zahnfleisch kaputt und wie Ziggis abhängig machen. Was als Vater oder Mutter also nicht. Und darum schreibt Eva Bacher der Firma, sie sollen doch bitte das Konto sperren. Aber?
Das hat leider gar nichts gebracht. Sie sind zwar sehr offen und haben auch sehr gut kooperiert.
Und bestätigen ihre schriftlich, sie haben das Konto mit ihrer E-Mail-Adresse gesperrt. Nur weil es eben so einfach ist, macht der Oliver Schwupps wieder ein neues Konto, einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse. Sonst gibt er alles genau gleich wieder an und schon kommt wieder eine Lieferung heim. Klar können so Firmen nicht alles überprüfen, sagt Eva Bacher.
Aber ich finde, sobald der gleiche Name mit der gleichen Wohnadresse, mit der gleichen Postleitzahl kommt, spätestens dort müsste für mich irgendein Programm können greifen.
Allerspätestens. Aber eigentlich müsste die Firma ja das Alter schon von Anfang an besser prüfen. So sieht es doch auch beim Bier, das es in der Schweiz ab 16 gäbe. An der Tankstelle oder beim Bahnhof müsse ihr Sohn immer den Ausweis zeigen. Beim Snus nicht.
Also es ist viel schwieriger, eine Dose Bier zu kaufen mit 16 als 35 Dösli Snus, wo eigentlich erst ab 18 zum Verkauf stehen würden.
Ja, kann es irgendwie nicht sein. Also, ein Snus-Trend pfeift offenbar auf den Jugendschutz und prüft nicht richtig, ob jetzt jemand 18 ist oder eben noch nicht. Und es ist ihnen offenbar auch ein bisschen wurscht, dass wir über sie berichten, weil die sind auf Tauchstation, hat mir Luca Fuchs erzählt.
Sie haben nicht reagiert, als ich zwei Mails geschickt und angerufen. Finde ich doch sehr schwach.
Jetzt ist Snus-Trend aber ja kein Einzelfall. Auch viele andere Online-Shops prüfen nicht, wie alt ihre Kundinnen und Kunden sind.
Ja, ich habe da 10 Schweizer Online-Shops unter die Lupe genommen. Von denen haben nur 3 eine echte Alterskontrolle. Also da müssen Leute zum Beispiel ihre ID angeben. Klar, kann man abschiessen, aber ist dann schon schwieriger. Das zeigt, es ging da so, aber eben die anderen 7 Online-Shops haben kein so ein System, sondern meistens eben nur so ein Fenster, wo Kundinnen und Kunden müssen anklicken, dass sie 18 waren.
Was ja eben offensichtlich nichts bringt.
Ja, und genau das heisst es auch vom Bundesamt für Gesundheit. Das schreibt auf seiner Webseite glasklar: Ein Klick, ich bestätige, dass ich 18 Jahre alt bin, genügt nicht. Die Online-Shops müssen mit einem System überprüfen, ob es stimmt, was Kundinnen und Kunden angeben, sonst können sie eine Strafe geben.
Das ist das Konsumentenmagazin Nespresso auf SRF 1. Es geht um Online-Shops, die Tabak an Jugendliche verkaufen. Das ist verboten. Man muss 18 sein, um Tabakprodukte zu kaufen. Wir haben das gezeigt am Beispiel von Snooze-Trend, der das eben so macht. Die könnten jetzt in diesem Fall einen Buss bekommen.
Ja, und du sagst, es könnte. Und da sind wir genau beim Problem. Kontrollieren und büssen müssen Kantone, die Firmen. In diesem Fall ist das der Kanton Schweiz, wo die Betreiber ihren Sitz haben. Mhm. Und jetzt kommt es eben. Der Kanton Schweiz schreibt mir ihre Stellungnahme sinngemäss: Der Bund müsse zuerst klar vorgeben, wie die Online-Shops das Alter müsse kontrollieren, also wie so ein System genau aussehen soll. Bis dann können die Online-Shops rechtlich davon ausgehen, dass es stimme, wenn ihre Kunden beim Bestellen bestätigen, dass sie 18 gewesen sind. Ein Buss gäbe es darum nicht.
Okay, da ist man fast ein bisschen sprachlos, wenn man das so hört. Das ist ja offensichtlich eben, dass der Klick nicht reicht. Das sagt ja auch das Bundesamt für Gesundheit, dass es eben nicht Kontrolle braucht. Also da könnte der Kanton den Online-Shop durchaus büßen oder zumindest mal mahnen.
Ja, und die Antwort hat mich darum auch überrascht und ich habe das dem Bundesamt für Gesundheit zurückgespielt. Dort heisst es, die technischen Details zu diesem System, ja, die schaffe der Bundesrat noch aus. Schon heute müssten Online-Shops aber das Alter kontrollieren. Ob das System wie bis Snooze-Trend reicht, das sei, Zitat, fraglich. Aber du weisst vielleicht, was jetzt kommt. Am Schluss müsse ich das Kanton beurteilen.
Und Katz beißt sich in den Schwanz.
Ja, und das ist genau das, was Gesundheitsfachleute hässig macht. Leute wie der Wolfgang Kweitel, er ist Mediensprecher von Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz. Und er sagt, das sei nicht nur im Kanton Schweiz so, sondern auch in anderen Kantonen.
Es ist so ein bisschen hin- und herschieben, oder? Wer ist zuständig? Bund sagt, ja, Kantone sind für den Vollzug zuständig. Kantone sagen, ja, wir sind eigentlich schon zuständig für den Vollzug. Aber wir wissen noch nicht so genau, was wollen wir eigentlich genau von uns. Das ist eigentlich sehr traurig, wenn man das anschaut.
Und vor allem alles Ausreden, sagt er, es seien ganz klar Kantone, die in so Fällen müssen eingreifen.
Machen sie aber offenbar nicht. Wie geht's denn jetzt weiter, Luca?
Ja, also eben, der Bundesrat muss da genauere Vorgaben zu diesen Alterskontrollen machen. Was die Situation sollte klären, schreibt der Bund. Das dürfte aber frühestens 2026 dann gelten.
Ja, und bis dann passiert also je nach Kanton einfach nichts. Drum reden Sie mit Ihren Kindern über Snusen und auch über das Rauchen. Wenn Sie nicht so recht wissen, wie Sie so ein Gespräch sollen anfangen, Fachstellen können da helfen. Zum Beispiel Sucht Schweiz. Das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1, 22 ab 8. Ein Gravelbike, das ist ein Rennvelo, wo man damit aber auch auf Kies- und Schotterweg fahren kann. Hat für das dickere und robustere Pneu. Von diesen Gravelbikes gibt es teure Modelle bis zu 10'000 Franken und mehr. Es gibt aber auch günstigere Modelle für so um die 2'000 Franken. 8 von denen hat der Kassensturz getestet, zusammen mit dem Velojournal. Zuständig war von unserer Seite her ist der Adrian Zender vom Kassensturz-Team. Er hat also auch mitbestimmt, wer die Bikes testet.
Also es sind insgesamt 5 Leute gewesen. 3 davon fahren schon seit mehreren Jahren die Gravel-Velo. Dann ist auch ein Neuling dabei gewesen und eine Velokurierin, die sonst vor allem mit dem Rennvelo unterwegs ist. Und die 5 sind dann für den Test so richtige Pedale getreten. Auf einem Parkour mit Kies, Waldwägli und Wurzeln und Asphalt. Und da hat es auch ein paar giftige Steigungen drin gehabt und sogar einen Abschnitt, ganz kurz, mit einer Stege drin. Also die 8 Velo und das Testteam, die haben doch einiges müssen leisten.
Jetzt etwas müssen aushalten. Also 5 Leute haben da mit diesen Gravelbikes losgeschickt. Besonders für die beiden Neulinge ist das ja ein bisschen ungewohnt gewesen.
Genau, eben, das sind ja Neulinge gewesen, die sonst viel mit dem Rennvelo unterwegs sind. Und die haben gestaunt da über den grossen Widerstand auch, wo die dicken Pneu, die halt ein Gravelvelo hat, mit sich bringt. Aber auf dem Kies haben sie dann gemerkt, ups, das geht richtig schnell, also schneller als mit dem Rennvelo. Und die erfahrenen Gravelbiker und Bikerinnen, die haben gestaunt, dass es von Velo zu Velo doch so grosse Unterschiede gegeben hat. Zum Beispiel beim Gewicht, bei der Schaltung hat es dann teilweise schon Kritik gegeben, aber auch Lob.
Also es hat mit allen Spass gemacht. Es hat jetzt schon ein paar, wo mir mehr Freude würde machen, wo ich glaube eher würde mit heine.
Was fehlt mit der elektrischen Schaltung? Das hat mir auch sehr gefallen. Das war eins dabei gewesen. Das war für mich neu gewesen.
Also das sagen Leute, die die Gravelbikes für einen Kassensturz getestet haben, also in der Praxis getestet haben, Adrian Zehnder vom Kassensturz-Team. Du hast vorher noch gesagt, dass es eben Kritik gegeben hat, weil die Bikes zum Teil zu wenig Gang gehabt haben, also dass ein ganz kleiner Gang zum Beispiel gefehlt hat. Sind denn viele Gänge jetzt besser bei so einem Gravelbike?
Nein, das kann man nicht sagen. Man soll sich nicht täuschen lassen, dass ein Velo viel Gang hat, sagt der Testleiter Marius Graber vom Velojournal.
Mehr Gang heisst nicht, dass man durch das auch leichter oder schneller hat. Also der Schaltbereich war eigentlich relativ gleich gewesen und es haben alle eigentlich eher ein bisschen schön schnelle Gänge. Und was aber meistens fehlt, sind wirklich leichte Gänge. Also wenn jetzt jemand wirklich noch nicht so trainiert ist und an einen Pass will, der hat eigentlich kein Velo richtig leichte Gänge für das.
Der Marius Graber ist einer der Velo-Experten, der die 8 Gravelbikes im Test auch noch genau angeschaut hat. Da geht es jetzt also dann nicht mehr um die Praxis, sondern ganz konkret um die Ausstattung von diesen Bikes, Adrian Zehnder.
Genau, um Komponenten wie Bremsen, Reifen, den Wechsel, den Lenker und auch Befestigungsmöglichkeiten fürs Gepäck. Wie mit diesen Velo kann man auch sehr gut Mehrtagestouren machen und ist dann froh, wenn man das Gepäck dran tun kann. Und zum Beispiel bei einem Modell hat es bei der Vordergabe aber keine Öse geben, um das Gepäck einfach hinmachen könnte. Oder positiv auffallen ist zum Beispiel eine Bremse, eine Vorderbremse, die ein bisschen grösser ist als bei den anderen Modellen. Und das kann ein Vorteil sein bei langen Abfahrten oder wenn der Velofahrer ja ein bisschen schwerer ist.
Apropos Gewicht, haben wir vorher auch gehört, das Gewicht vom Velo kann auch entscheidend sein. Und da hat ja der Test gezeigt, auch da gibt es Unterschiede.
Genau, ein Velo, das leichter ist, das bewegt sich auch leichter und man kommt in der Regel leichter Tögen drauf. Und zwischen dem leichtesten und dem schwersten Velo im Test hat es jetzt doch einen Unterschied gegeben von etwa 2 Kilo und das fällt dann schon wortwörtlich ins Gewicht auf Langstrecken. Und in der Regel sind die Velo mit einem Carbonrahmen leichter als die mit Aluminium, aber gerade immer drauf gehen kann man dann gleich auch nicht. Am besten ist sowieso, man macht vor dem Kauf eine Probefahrt idealerweise auf einer Strecke, die etwas ähnlich ist wie die, wo man schon unterwegs ist.
Ja, und wichtig ist natürlich auch, wenn jetzt all die Bikes unterm Strich verhebt haben und robust sind, ab und zu in Service damit und ein paar Schrauben nachziehen lassen, gehört dazu, um sicher unterwegs zu sein. Alle Resultate im Detail gibt's bei uns online, srfch-espresso.
SRF 1 Espresso. I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. I'm
Nick Cayman bei SRF 1, I promised myself.
SRF Verkehrsinfo.
Entwarnung im Aargau A1 Richtung Zürich in Höhe Neuenhof. Die Strecke kann wieder normal befahren werden. Dann auf der A1 Zürich Richtung Zürich, meine ich, Stau ab Aarau West wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen vor Aarau Ost. Die rechte Spur ist blockiert. Im Jura die A16 Biel-Boncourt zwischen Chur und Telemont Ost in beiden Richtungen wegen technischer Probleme bis auf weiteres gesperrt. Und Stau in der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und auf dem Westring ab Urdorf Süd.
Israel hat in der Nacht einen Großangriff auf den Iran gestartet. Die israelische Armee hat Dutzende Ziele angegriffen, darunter Atomanlagen und mehrere ranghohe Militärs getötet. Der Iran hat reagiert und über 100 Drohnen in Richtung Israel losgeschickt. Die israelischen Behörden haben den Ausnahmezustand verhängt. Die 9 Atommächte der Welt haben im vergangenen Jahr über 100 Milliarden Dollar in ihre Atomprogramme investiert. Das sind 11% mehr als im Jahr davor, wie die internationale Kampagne gegen Atomwaffen ICAN mitteilt. Und 2 Wochen nach dem Bergsturz von Platten gibt es bereits Pläne für einen Wiederaufbau. Aus dem noch intakten Dorfkern von Platten und den Weilern Eisten und Weißenried solle das neue Platten entstehen, sagte Gemeindepräsident Matthias Bellwald an einer Gemeindeversammlung am Abend. Geplant sei, dass ab 2030 wieder die ersten Menschen in Platten leben können.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
bis ins Wochenende, so quasi. Der Freitagmorgen auf dem Eis aus der Morgenredaktion im Studio, der Ruven Born.
Guten Morgen.
Und der Michael Brunner am Mikrofon. Danke. Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Sheryl Crow. Wenn man im Meer ist, geht baden, dann kehrt das nachher für viele einfach dazu. Schnell unter die Dusche das Salzwasser abspielen und den Sand und so, je nach Region, wo man ist. Allerdings in letzter Zeit an einem Strand in der Region Galicia im Nordwesten von Spanien, wenn man das da hat wollen machen, dann ist man vermutlich vergeben unter die Dusche gestanden, weil wenn man den Knopf gedrückt hat, ist Ruven gar kein Wasser gekommen.
Ist plötzlich nichts mehr gekommen. In einem beliebten Küstenstädtchen in einer spanischen Ferienregion, in der Ferienregion Galicien, ist plötzlich wirklich kein Wasser mehr aus der Dusche gekommen. Nada, einfach abgestellt. Und das, obwohl es aktuell gerade sehr viel geregnet hat, Spanien und auch Galicien. Da dahinter steckt nicht irgendeine böse Absicht, sondern ein Pilotprojekt von der spanischen Behörde zum Wassersparen. Es ist eine Art Weckruf, aber eben nicht nur, sagt die freie Journalistin Julia Macher, die in Barcelona lebt.
In Galicien geht es tatsächlich eher um eine pädagogische Maßnahme. Es gibt allerdings viele Regionen in Spanien, gerade letztes Jahr, da hatten wir eine Dürre in weiten Regionen des Mittelmeers. Da gibt es viele Regionen, die tatsächlich dann Restriktionen verhängt haben, die nicht nur Industrie und Landwirtschaft betroffen haben, sondern eben auch die Kommunen und damit auch den Tourismussektor. Also es ist eine Debatte, die in Spanien aktuell ist, die auch in den nächsten Jahren immer drängender werden wird, da ganz Spanien besonders auch unter steigenden und intensiver werdenden Dürren leidet.
Das Wasser, der Wasserverbrauch ist ein grosses Thema in Spanien, aber da kann man sich jetzt schon fragen, Stranddusche abstellen, Wassersparen im Bereich Tourismus, macht's der Brocken uns?
Ja, das ist wirklich die Frage. Julia Macher sagt, jein. Der grösste Verbrauch hat die spanische Landwirtschaft, also all die Erdbeeren, Peperoni, Tomaten, die auch bei uns in den Läden landen, aber
Tourismus ist die Branche, wo der hohe Wasserverbrauch am sichtbarsten ist. Also Stichwort Swimmingpools. Und wo auch sichtbar ist, dass es so eine gewisse Ungleichbehandlung gibt zwischen dem Wasser, was Einheimische verbrauchen und dem Wasser, was Touristen verbrauchen, die im Durchschnitt sehr viel mehr Wasser verbrauchen.
Ja, man muss auch sagen, aber die Einheimischen, die sind sensibilisiert, Trinkwasser zu sparen. Bei den Touristen sieht das aber ein bisschen anders.
Denen ist es nicht so bewusst und so ein gewisser luxuriöser Umgang mit der Ressource wird als selbstverständlich gesehen, was sich auch daran zeigt, wie Hotels heutzutage gemacht sind. Also fast jedes Hotel, was auf sich hält, hat ein Spa, hat einen üppig begrünten Garten. Je luxuriöser, desto grüner.
Aber es hat ja schon Versuche gegeben, den Wasserverbrauch beim Tourismus einzuschränken. Zum Beispiel letztes Jahr hat man auf Bilder gesehen von leeren Hotelpools in Spanien.
Ja, das ist so. In der Region Katalonien haben die Behörden letztes Jahr auch die Hotels beim Wassersparen in Pflicht nehmen. Swimmingpools haben zwischenzeitlich nicht mehr gefüllt werden. Die Hoteliers sind natürlich hier auf Barrikaden, haben das nicht so gut gefunden. Sie haben Angst gehabt, dass sie keine Touristen mehr haben. Die Regierung hat dann, ist ein bisschen zurückgekrebst, sagt Julia Macher.
Der Hauptgrund, warum man den Tourismus mit Samthandschuhen anfasst, ist tatsächlich, dass man weiter auf ihn als großen Wirtschaftsfaktor setzt. Und seit der Pandemie vielleicht noch mehr, weil nach der Pandemie war es der Tourismus, der Spanien relativ schnell aus diesem Tief wieder hochgezogen hat.
Ein Balanceakt, der Versuch vom Wassersparen in Spanien, auch beim Tourismus, dann halt aber nicht mit leeren Pools, dafür mit sanfteren Massnahmen. Wie aber in der spanischen Region Galicia mit abgestellten Duschen am Strand.
Thank you.
geht um einen Herr, den ihr möglicherweise kennt, wo aber, also du hast jetzt nachgeschaut, wie der heisst.
Ja, er heisst Carlos Humberto Barangán.
Genau. Carlos Humberto Barangán.
Ja, genau. Carlos Humberto. Wer kennt ihn nicht, würde mir jetzt hier sagen, oder? Ja. Wer kennt ihn nicht?
Wobei, wenn du aber den Künstlernamen sagst, dann weiss sofort jeder, um wer es geht.
Ist ein einfacher. Carlos Santana.
Carlos Santana.
Das ist ein Mann mit der Gitarre, der x Hits hat. Könnte man noch lange weitermachen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen aufgeräumt im Büro. Nein, natürlich nicht. Wir wollten auch einen Gefallen tun auf den Freitag hier.
SRF 1 Gratis-Tickets. Präsentiert von TAC AB Entertainment.
Und hat gefunden, vielleicht würde ja jemand am 28. Juni im Zürcher Hallenstadion noch Carlos Santana schauen. Einmal zwei Tickets haben wir Frau jetzt gerade bereit. 0848 440 222, wer schnell ist, gewinnt.
SRF 1 Gratis-Tickets. Präsentiert von TAC AB Entertainment.
Da ist er. Santana, oye, como va? Schön, wenn man auf das Wochenende hier einfach gerade so jemanden noch schnell kann glücklich machen kann. Und zwar Trudi Zinniker aus Bären, der uns angeleitet hat. Und sie darf mit dabei sein, wenn der Carlos Santana am 28. Juni im Zürcher Hallenstadion spielt. Das Lügel ist dann noch das Wetter an von dem Wochenende. Ja, das ist schon da der Mann vom Wetter, der Jürgen Ackermann.
Ja,
es ist allerdings, glaube ich, ein bisschen zweiteilt, so ganz kurz schon mal, gell?
Das Wochenende definitiv.
Eher auf einen Samstag setzen. Aber wir schauen es im Detail an, nach dem Nick Cash an.
It's getting
I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes if you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. And I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more.
Zweigeteilte Wochenende haben wir vorhin davon gehabt.
SRF Meteo.
Jürg Ackermann vom Meteo, guten Morgen.
Guten Morgen, Michael.
Was heisst das genau, zweigeteiltes Wochenende?
Ja, es stellt sich langsam um. Am Sonntag oder am Sonntag in der Nacht auf dem Ende kommt langsam ein Kaltfront zu uns. Und vor der Kaltfront sind am Sonntag dann zum Teil kräftige Gewitter möglich. Morgen gibt es eben nochmal einen sonnigen Tag, ähnlich wie heute. Es ist meist noch häufig sonnig. Über den Bergen gibt es Quellwolken. Und vor allem in den Alpen muss man da und dort mit Platz sagen und mit Gewitter rechnen. Am Sonntag sieht es eben anders aus. Im Norden könnte es schon am Vormittag, sonst am Jura entlang das erste Mal nass werden. Sonst so ein bisschen besonders in den Alpen und im Süden ist es zuerst mal recht sonnig. Und dann gibt es den Tag durch mehr und mehr Wolken, die dann besonders am Sonntagnachmittag gegen den Abend zum Teil kräftige Gewitter bringen. Es ist aber am Sonntag immer noch schwül warm, das bei etwa 27 Grad.
Und jetzt heute der Freitag noch, was macht der?
Ja, jetzt ist es aktuell überall sonnig. Wir haben sehr wenig Wolken und den Tag durch gibt es dann auch nicht viel mehr, außer über den Bergen, wo es Quellwolken gibt. Und besonders über den Alpen, so in Berner Alpen, Walliser Alpen und um die Gotthard-Region, könnte die Quellwolke dann im Laufe des Nachmittags grösser werden und gegen den Abend lokale Hitzegewitter bringen. Vorher ist es nochmal sehr heiss, es gibt Temperaturen von 30 bis 33 Grad und es ist leicht typig. Auch in der Höhe wird es sehr mild, auf 2000 Meter gibt es etwa 21 Grad.
Softbox auf dem Eis und The Key.
SRF Verkehrsinfo.
Im Jura ist die A16 Biel-Boncourt zwischen Chur und Delémont-Ost in beiden Richtungen wegen technischer Probleme bis auf Weiteres gesperrt. Das Astra empfiehlt via Basel oder La Chaux-de-Fonds auszuweichen. Daher Stau auf der Hauptstraße Richtung Biel zwischen Moutier und Chur mit über einer Stunde Wartezeit. Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lutherbach und der Raststätte Deitingen Stau nach einem Unfall und Stau in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab der Dreirosenbrücke, in der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und auf dem Westring dort Klemz ab Urdorf Süd. Das Infomagazin heute Morgen mit der Isabel Meissen. Wir gratten Ihnen. Morgen, Isabel.
Guten Morgen. Die Eskalation im Nahen Osten belastet auch die Börsenmärkte auf der Welt. Israel hat in der Nacht Atomanlagen im Iran angegriffen und dieser schickt Drohnen in Richtung Israel. Wir ordnen das gleich ein hier. Und dann, das Walliser Dorf Platten soll nach dem Gletschersturz wieder aufgebaut werden. Die Gemeinde hat ihre Pläne vorgestellt und die kommen bei der Bevölkerung gut an, sagt unsere Korrespondentin. Michael Wieland aus der Nachrichtenredaktion, wie heiß wird es heute?
30 bis 33 Grad, dazu ist es meist sonnig. Gegen Abend gibt es dann allerdings über den Alpen lokale Schauer und Gewitter.
Kommt es womöglich zum Krieg zwischen Israel und dem Iran? Die Frage stellt sich, nachdem Israel in der Nacht über 100 Ziele angegriffen hat, im Iran darunter auch Atomanlagen. Israel rechnet selbst mit einem Gegenschlag in den nächsten Stunden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Schutz zu suchen. Und tatsächlich sind bereits Drohnen aus dem Iran unterwegs in Richtung Israel. Was kann man bis jetzt sagen über das Ausmaß dieses Angriffs? Das hat mir Auslandredaktor Bert Vogt geschildert.
Israels Luftwaffe hat diese Nacht mehrere Wellen von Angriffen geflogen. Ziele waren Militäranlagen und eben auch Atomanlagen. Diese wurden auch getroffen. Die internationale Atombehörde etwa hat Angriffe auf die Atomanreicherungsanlagen in Natanz bestätigt. Es gab viele Angriffe auf die Hauptstadt Teheran. Im Visier sind speziell die iranischen Revolutionsgarden und ihre Führung offenbar. Die iranischen Staatsmedien haben bestätigt, dass der Kommandeur der Revolution Hossein Salami bei einem der Angriffe umgekommen sei. Zudem wurde auch der Tod des Generalstabschefs Mohammed Bagheri und von zwei bekannten iranischen Atomwissenschaftlern gemeldet. Zusammenfassend kann man wohl sagen, es sind Angriffe, wie sie es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
Das Verhältnis zwischen den Ländern ist längst schlecht. Wie begründet Israel, dass gerade jetzt diese umfassenden Angriffe